Viele Menschen verbinden Hypnose mit Kontrollverlust, Show oder Hokuspokus. Ich, by the way, auch am Anfang. Heute habe ich Michaela Ortmeier zu Gast und sie räumt damit auf. Sie ist meine Hypnose-Ausbilderin und wir sprechen darüber, wo Hypnose wirklich hilft, wo ihre Grenzen liegen und warum Michaelas Hypnodialogansatz anders arbeitet als typische Standard-Hypnose-Skripte. Außerdem hörst du, was sich bei Menschen verändert, wenn das Unterbewusstsein endlich mitreden darf. Lerne, weshalb Hypnose Führungskräften genau dort hilft, wo sie zwar rational verstehen, aber eben emotional nicht in die Umsetzung kommen. Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets. Hallo Michaela, schön, dass du heute mein Gast bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Dagmar, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll.
Wir kennen uns aus deiner Hypnodialogausbildung und Ende Mai habe ich tatsächlich mein Zertifikat erhalten, bin mächtig stolz darauf. Und ich war ja, das hast du ja auch gesagt, anfangs ein richtiger Skeptiker. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich lade jetzt dich als Expertin ein, weil jetzt löchere ich dich mit all den Fragen, die ich dir im Laufe der Ausbildung eh schon stellen durfte. Denn ich bin ganz begeistert von Hypnose, aber ganz zu Anfang, wer bist du und wie würden dich deine Klienten beschreiben?
Also ich bin Michaela Ortmeier, ich bin Hypnotiseurin, Hypnodialogexpertin und Ausbilderin und zwar inzwischen seit 14 Jahren und darf eben Menschen begleiten in unterschiedlichsten Herausforderungen und auch inzwischen eben Menschen im Hypnodialog ausbilden, was so richtig viel Spaß macht. Und ja, du hast gefragt, wie beschreiben mich meine Klienten und Klientinnen als sehr ruhig, als sehr empathisch, als trotzdem auch führend genug, um eben anderen Menschen zu helfen, aber eben auf eine ganz sanfte Art und Weise.
Ja, absolut, kann ich nur bestätigen. Also deine Ruhe, deine Ausgeglichenheit und vor allen Dingen deine Toleranz gegenüber egal was, finde ich wirklich sehr, sehr imposant. Und auch so dieser Gleichmut, mit dem du uns Feedback in der Ausbildung gibst, das finde ich echt großartig.
Schön, das freut mich.
Wie bist du überhaupt mal zu Hypnose gekommen? Und wie bist du dann zu der Expertin, weil du hast eine gigantische Masse an Ausbildungen, die mich geflasht hat, als ich dich recherchiert habe. Wie ist das ursprünglich mal gekommen? Gab es da so einen Auslöser?
Tatsächlich. Ich muss kurz überlegen, wo ich starte. Ich habe mal Lach-Yoga gelernt in einer Phase des Lebens, wo es mir wirklich mies ging. Ja, da war ich noch angestellt, die Chefs waren nicht wirklich wertschätzend und so weiter. Darüber bin ich letztendlich krank geworden und ich musste irgendwie aus so einem Loch wieder raus. Und es hat mich zu Lach-Yoga gezogen. Und ich habe eine Weile hier im münsterländischen Emstetten tatsächlich den Lachclub auch geleitet. Und jetzt war es so, dass ich natürlich das groß rausgebracht habe, die Presse hat berichtet und so weiter. Und ich wollte es halt eröffnen mit einem Vortrag, was ist das überhaupt? Und dann wollten wir halt Lach-Yoga machen. Ja, und dann haben sich überraschend viele Menschen angemeldet und ich habe gedacht, eieiei, wie soll das werden? Weil ich schon in der Schule sehr ungern vorgelesen habe, beziehungsweise Schnappatmung zwischendurch gekriegt habe, weil ich da ganz schnell raus wollte aus dieser Situation, ne, und dann vergessen habe, Luft zu holen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt hast du es alles angeleiert, kannst ja schlecht einen Rückzieher machen. Und ich brauchte halt schnelle Hilfe. Und das war ein Moment, wo mir Hypnose über den Weg gelaufen ist. Und hier im Nachbarort hat damals jemand Hypnose angeboten und ich bin zu dem hin und dachte so, naja, mal gucken, was auf dich zukommt, weil ich eben auch noch keine Ahnung davon hatte. Und der hat mir wirklich in kurzer Zeit diese Angst genommen. Und das war so mega, dass ich gedacht habe, wow, so ein altes Thema. Ja, also das hatte ich ja in der Kindheit, Jugend. Ja, und ich war da, wie alt war ich denn? Knapp 40, ja. Dass der dann in dieser relativ kurzen Zeit mir dieses Thema auflösen konnte. Das hat mich so begeistert, dass ich gedacht habe, ja, das möchtest du auch. Und du möchtest auch anderen Menschen damit weiterhelfen. Ja, und dann hat sich so eine Fachfortbildung an die nächste gereiht, weil Hypnose ist ja nicht gleich Hypnose und es gibt viele Möglichkeiten, mit Hypnose zu arbeiten.
Ja, und dieses, aha, das will ich auch, das genau hast du in deinem Webinar erreicht. Du hast mich ja auch auf LinkedIn tatsächlich kalt akquiriert. Ich war dann sehr, sehr skeptisch am Anfang, war dann in deinem Webinar und habe dann eine Live-Demo gesehen, wie du jemanden live vor der Kamera im Webinar mit ganz viel fremden Leuten hypnotisiert hast. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch können. Warum wollte ich das können? Ich will halt mit Führungskräften da arbeiten, wo genau das, was du schreibst, ne, wo die halt auch eine Blockade haben, wo die rational kapieren, aber eben emotional nicht hinterherkommen oder nicht in die Umsetzung kommen. Aber jetzt greife ich schon vor, lass uns mal da bleiben. Also ich war ja selber super skeptisch. Kann ich auch nachher noch was zu sagen, aber was sind so aus deiner Erfahrung typische Ressentiments oder Vorurteile, mit denen einerseits Klienten zu dir kommen und andererseits aber Ausbildungsteilnehmer ebenfalls? Weil du hast ja diese zwei Zielgruppen.
Es sind im Prinzip dieselben Vorurteile, Missverständnisse, die es da bei Hypnose gibt. Daher muss ich das nicht trennen. Viele glauben halt, dass Hypnose willenlos macht. Ja, dass wir als Hypnotiseur irgendwas tun könnten, was das Gegenüber nicht will. Was eben daraus resultiert, dass es auf der Bühne, wenn es um eine Show-Hypnose geht, so wirkt, als wären diese Menschen willenlos. Sind sie nicht, ja. Aber da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Aber das schürt natürlich dieses Bild von, ich bin willenlos ausgeliefert. Dann glauben viele, sie könnten vielleicht in Hypnose hängen bleiben, ja, und können nicht wieder zurückkommen. Aber da ist, glaube ich, das, was viele am meisten überrascht. Denn letztendlich unsere Klienten stellen den Zustand der Hypnose her. Wir dürfen sie begleiten, wir dürfen ihnen einen Weg zeigen, den sie mitgehen können. Und wenn sie ihn mitgehen, gehen sie quasi in die Hypnose. Bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn sie die Hypnose selber herstellen, können sie die Hypnose auch selber wieder beenden, ohne dass wir da Einfluss drauf nehmen müssten. Ja, manche haben auch Angst, sie schlafen ein oder bekommen nichts mit, was aber auch nicht der Fall ist, zumindest nicht, wenn man die Menschen eben sehr mit einbezieht, wie wir das ja im Hypnodialog auch machen, dann ist eine Hypnose so interaktiv, dass der Klient gar keine Chance hat einzuschlafen, ja, mhm. weil wir ja immer wieder mit Fragen kommen oder mit Herausforderungen, die wir dann eben entsprechend lösen möchten. Das sind so die drei wichtigsten Dinge, die mir so über den Weg laufen. Gibt's noch was dir nochmal so in Erinnerung war?
Na, was ich schon auch öfter gehört habe, ist so diese Angst vor Kontrollverlust. Aber da kann ich jetzt aus meiner kurzen Hypnosepraxis auch sagen, dem ist nicht so, du verlierst nicht die Kontrolle. Wenn das so wäre, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dann würde ich meinen Mann jeden Tag hypnotisieren, damit er mir Kaffee und Croissant ans Bett bringt. Es funktioniert leider nicht. So, und das ist so was, diese Kontrolle bleibt da. Also wir können auch nicht jemandem irgendeine Information abverlangen, die er oder sie nicht geben will. Dann kommt automatisch das Bewusstsein, was ja ein bisschen durch die Hypnose in den Hintergrund gerät, aber es kommt wieder in den Vordergrund und sagt, nee, Moment, hier will ich nicht weitergehen. Oder wenn es ein Thema ist, das habe ich auch schon erfahren dürfen, wo der bei mir sind es Coaches, weil ich ja mit Coaches arbeite, oder der Hypnotie, wo der oder die nicht weiter will, dann geht da auch nichts weiter. Und dann ist das auch gut. Und das ist auch wieder so ein Beweis dafür, nee, die sind nicht absolut willenlos. Aber du sagtest eben, da gehe ich nicht tiefer drauf ein, aber vielleicht doch ganz kurz, warum wirkt das denn in der Show so, als seien die total willenlos, laufen wie gackernde Hühner über die Bühne? Was sind denn das für Menschen?
Es gibt halt verschiedene Aspekte, die das begünstigen. So ein Showhypnotiseur, der ist häufig nicht alleine, sondern der hat meistens noch Assistenten. Und wenn du vielleicht schon mal bei einer Show warst, dann weißt du vielleicht, dass bestimmte Übungen gemacht werden, erstmal mit dem kompletten Publikum. Und von diesen Übungen, sogenannte Suggestibilitätstests, kann der Hypnotiseur ablesen, okay, so bei dem reagiert das Unterbewusstsein besonders gut oder eben auch nicht. Und häufig ist es ja dann so, dass sie erstmal mehrere auf die Bühne holen. Und letztendlich werden es ja immer weniger auf der Bühne. Und der dann bis zum Schluss bleibt, das ist der, der bereit ist, am meisten mitzugehen. Und ich sag bewusst bereit ist. Ja, wenn die Bereitschaft nicht da ist, als Huhn über die Bühne zu laufen, würde dieser Mensch das auch nicht tun. Ja.
Ich würde das nicht tun. Aber
Ich
ja, es gibt ja auch diese, ich weiß gar nicht, wie hießen die, so Camps, wo man Leute, irgend so ein Bootcamp, wo man mit Kamera gucken konnte, wie die sich da gegenseitig in die Wolle kriegen. Da musst du ja für gemacht sein. Es gibt Leute, die wollen sich zum Affen machen und dann ist es wahrscheinlich bei so Shows ähnlich.
Genau, richtig.
Okay.
Und die suchen die sich natürlich speziell aus, um einen besonders großen Show-Effekt zu haben.
Okay. Das heißt aber, wenn, was ich oft begegnet, dass diese Angst, ne, Kontrolle abzugeben, aber auch Menschen, die befürchten, dann macht es nur noch schlimmer. So, das heißt, die lieber rational weiter analysieren, als tatsächlich wirklich fühlen wollen. Und was sagst du dazu?
Also schlimmer als es vom Ursprung her war, können wir es nicht machen, definitiv nicht, ja. Sondern ganz im Gegenteil, wir können halt den Menschen helfen, die Kontrolle über eine Situation zurückzugewinnen, die sie verloren hatten. Ja, wenn wir jetzt an jemanden denken, der zum Beispiel Angst vorm Autofahren hat, ja, und deswegen immer über Land fahren muss oder sowas, ja, dann hat er ja die Kontrolle darüber verloren, Autobahn fahren zu können, ja. Und wenn wir in der Hypnose eben gemeinsam die Ursache dafür rausfinden und vor allen Dingen daran arbeiten, diese Ursache zu lösen und gleichzeitig den Klienten oder Coachee eben stärken, dann können wir gemeinsam das eben so hinbekommen, dass das kein Hindernis mehr ist. Dass also der Mensch wieder ganz normal Auto fahren kann, ja, eben über die Straße, die gerade am angebrachtesten ist.
Okay, dann beschreib doch du bitte noch mal für unsere Zuhörer, was genau ist Hypnose? Also in deiner Arbeit ganz praktisch, ohne jetzt Fachvokabular oder Mystik. Was ist es und was ist es nicht?
Hypnose ist letztendlich ein Zustand, den wir jeden Tag selber erleben, egal ob wir den bewusst herbeiführen oder nicht. Als Beispiel, so dieser Moment kurz vorm Einschlafen, da ist der Verstand schon abgeschaltet, da ist der Körper entspannt und wir kommen in so eine gewisse Trance, die dann eben anhält, bis wir einschlafen. Oder vielleicht kennst du das auch, Dagmar, du fährst mit dem Auto los, du kommst irgendwo an und denkst dir so, okay, was war hier zwischendrin? Ja, du hast reagiert, du bist auch heil angekommen und so weiter, aber du hast nicht richtig mitbekommen, was du alles gemacht hast, weil das Unterbewusstsein das ganz automatisiert abgespult hat. Und das Unterbewusstsein ist eben das, mit dem wir kommunizieren während einer Hypnose. Hypnose sorgt dafür, dass wir uns gut auf uns selber konzentrieren können und dadurch entsteht diese Verbindung mit dem Unterbewusstsein. Und ich sage immer ganz gerne, das Unterbewusstsein ist dein innerer bester Freund, der möchte, dass es dir gut geht, dass du deine Wünsche und Ziele erreichst. Und die Hypnose nutzen wir quasi als Vehikel, um diese Verbindung herzustellen. Und dann nutzen wir sie weiterhin, um eben bestimmte Dinge zu verändern, die unser Gegenüber möchte.
Okay. Und was passiert in der Hypnosesitzung, wenn sie gut funktioniert?
Das so hin, dass wir eben Informationen vom Klienten bekommen, die hilfreich sind, um sein Thema zu lösen. Das kann aber alles Mögliche sein. Ja, das kann sein, dass wir mal zurückgehen in die Vergangenheit und da bestimmte Dinge, ich nenne es jetzt mal recherchieren und dann gemeinsam daran arbeiten, dass das, was vielleicht nicht so günstig war, zum Positiven, wenden können. Das kann auch sein, dass wir bestimmte Ressourcen rausholen, die früher vielleicht mal da waren, mit der Zeit verschüttet wurden und die wir dann jetzt stärken und reaktivieren können. Und es gibt wirklich immens viele Möglichkeiten und Techniken, eben mit Hypnose tatsächlich zu arbeiten. Ne? Vielleicht arbeiten wir auch mal mit den inneren Anteilen oder einem inneren Kind, was verletzt ist oder ähnliches. Und das nutzen wir dafür, um eben Blockaden zu lösen. Und was das für Themen sind, kann ganz unterschiedlich sein. Ja, bei mir in der Praxis gängig sind halt zum Beispiel Abnehmthemen, Ängste, unerfüllter Kinderwunsch, Rauchentwöhnung, sowas in der Richtung. Oder eben wie bei dir, ne, wenn dann die Führungskräfte eben in bestimmten Bereichen blockiert sind und dadurch wie vor eine Wand laufen und eben nicht weiterkommen.
Ja, und das habe ich halt, deswegen kam ich zu dir, weil das habe ich halt öfter erfahren, dass das eben auf der Ratio alleine nicht reicht. Rational verstehen die das, sind alles intelligente Menschen und trotzdem kommen sie nicht in die Umsetzung, weil eben das, was du sagst, diese inneren Blockaden sie davon abhalten. Ach, sorry, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Jetzt hast du schon verschiedene Anwendungsfelder genannt, wo das gut funktioniert. Gibt es auch Dinge, wo du sagst, da ist Hypnose nicht das Mittel der Wahl oder zumindest nicht alleine?
Also wenn es jetzt um körperliche Gebrechen geht, also es gibt natürlich körperliche Dinge, die sind psychosomatisch. Und da ist aber ganz wichtig, abzuklären, gibt es wirklich keine körperliche Ursache. Ja, weil wir dürfen nicht irgendwas suggerieren, was dann dazu führt, dass der Mensch vielleicht noch kränker wird. Ja, ganz plastisches Beispiel, hat vielleicht Unterbauchschmerzen, ja, und wir sagen, du hast keine Schmerzen mehr, und dann haben sie einen Blinddarmdurchbruch. Ja, sowas geht natürlich nicht. Ja, aber wenn jetzt dieser körperliche Schmerz zum Beispiel abgeklärt ist und auch behandelt ist und er hat auch eine psychische Komponente, dann können wir da in diesem Bereich eben einwirken. Wo ich auf gar keinen Fall mit Hypnose arbeiten würde, ist halt, wenn es wirklich richtig schwerwiegende psychische Erkrankungen sind oder wenn die Menschen eben ja das verboten bekommen haben, nenne ich es jetzt mal, von ihren Therapeuten oder Ärzten, dann bitte auf gar keinen Fall. Und als Coach darfst du ja sowieso nur mit gesunden Menschen arbeiten. Ja, also
Nein.
Menschen, die jetzt Panik und Ängste mitbringen, da braucht man dann halt entsprechende Heilerlaubnis dafür.
Ja, die würde ich dann an dich überweisen. Das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Da will ich auch gar nicht rein. Ein Ding, das du uns auch beigebracht hast, ist, dass auch Operationen unter Hypnose gehen. Das heißt, Menschen müssen nicht narkotisiert werden, sondern die können in eine tiefe Trance versetzt werden. Was sind die schmerzunempfindlich oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, da herrscht tatsächlich eine Schmerzfreiheit. Also es gibt einen ganz tiefen Hypnosezustand, der nennt sich hypnotisches Koma oder auch S-Dale-Zustand. Und ich habe den mehrfach selber erlebt und mir wurde so eine OP-Klemme hier so an die Haut gemacht, ganz eng. Und ich habe das nahezu überhaupt nicht gespürt und war dann nachher erstaunt, als ich aus der Hypnose zurückkam, dass ich da ordentlich blaue Flecken hatte, ne? Also dadurch, dass das Unterbewusstsein uns so sehr runterfährt, können wir tatsächlich diese Schmerzfreiheit erreichen. Und das eignet sich halt für kleinere Eingriffe oder wenn man halt beim Zahnarzt ist und man will nicht unbedingt eine Spritze haben, solche Dinge kann man da ganz gut mitmachen. Ich habe auch, weiß auch von einem Kollegen, der hat eine Zeit lang Haartransplantationen tatsächlich begleitet mit Hypnose. Also ja, da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
Okay, jetzt hast du uns beigebracht Hypnodialog und du hast jetzt eben schon gesagt, es gibt verschiedene Methoden und das, was ich so spannend an deiner Ausbildung finde, ist, dass wir eben von dir jede Menge verschiedene Methoden lernen dürfen, aber auch nicht einfach nur stumpf, starr ein Skript bekommen. Du sagst immer, mach das mit euren eigenen Worten oder an bestimmten Stellen sagst du, ich gebe euch jetzt ganz bewusst kein Skript, sondern ich gebe euch nur Anhaltspunkte und ich möchte, dass ihr das selber entwickelt, weil Hypnodialog ist ja im Dialog, wie der Name es schön sagt, mit dem Klienten. Erklär du doch bitte nochmal, was genau ist der Unterschied zwischen normaler Hypnose und deinem Hypnodialogansatz?
Also normale Hypnose arbeitet häufig rein mit Suggestionen, also dass der Hypnotiseur, die Hypnotiseurin halt, ja, ich sag's mal, lax die ganze Zeit auf das Unterbewusstsein einquatscht, ja, und sagt, du bist wunderschön, du bist schlank, du fühlst dich total wohl in deinem Körper und so weiter. Und da kann es natürlich passieren, dass das Unterbewusstsein noch gar nicht so weit ist, das annehmen zu können. Es gibt natürlich auch Hypnoseformen, wie zum Beispiel die Regression. Da geht man schon mehr auf den Klienten ein, aber häufig wird das sehr, sehr am Skript orientiert gelehrt. Also, dass wirklich gesagt wird, du musst das genau so und so und so und so machen und dann funktioniert es. Und wenn du es nicht so machst, funktioniert es nicht. Das sorgt aber dafür, dass die Menschen, die das genauso gelernt haben, eben auch an ihre Grenzen stoßen mit ihren Hypnotis, weil sie eben nicht wissen, was soll ich machen, wenn jetzt an der und der Stelle eben der Klient nicht mitgeht. Und das kann uns eben im Hypnodialog nicht passieren, weil wir im ständigen Austausch mit dem Klienten sind. Das heißt, wir nehmen uns als Begleiter so weit als eben möglich zurück, nehmen uns quasi raus aus der Lösungsfindung und wir sind ja in Anführungsstrichen nur Begleiter. Also wir halten einen Raum, wir stellen gezielt Fragen, wir sind komplett empathisch beim Klienten und trotzdem entwickelt der Klient seine eigene Lösung. Das heißt, wir geben so wenig wie möglich irgendwie rein. Natürlich arbeiten wir auch mit Suggestionen, ist ja auch sinnvoll, ne? Aber diese Suggestionen, die haben wir quasi während der Hypnose von unserem Klienten vorher gehört. Die greifen wir wieder auf. Wir nehmen die Wörter des Klienten und ja, bilden daraus letztendlich dann Suggestionen. Und das Faszinierende finde ich, dass eben keine Hypnose wie die andere ist. Selbst wenn Menschen zum selben Thema zu mir kommen. Es sind immer unterschiedliche Wege, wie etwas gelöst wird.
Absolut, das kann ich bestätigen. Ich habe auch verschiedene Hypnosesitzungen gehabt und es ist tatsächlich keine wie die andere. Und was ich super spannend finde, ist so dieses Zwiegespräch mit dem Unterbewusstsein und dem Klienten und möglichen Anteilen. Manchmal haben wir ja mehrere Akteure da in der Szene. Und was ich auch unheimlich hilfreich finde, was ich von dir lernen durfte, ist, dass man das Unterbewusstsein als Joker nutzen kann. So, das heißt, wenn ich als Hypnotiseur nicht weiter weiß, weil ich denke, Mensch, wo ist denn jetzt gerade die Stelle, wo muss derjenige hin oder diejenige, dann einfach das Unterbewusstsein zu fragen und dann kommt eine Antwort. Das finde ich faszinierend.
Ja, ganz genau. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, wir müssen die Lösung nicht kennen. Weil natürlich haben wir eine Ahnung, ja, oder eine Idee oder ähnliches, aber meistens liegen wir damit tatsächlich falsch. Ja, und es ist ja viel geschickter, tatsächlich direkt das Unterbewusstsein mit einzubeziehen und dann die tatsächliche Lösung zu finden. Und wenn ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, so bei deiner allerersten Hypnose hattest du doch sehr die Tendenz, noch selbst eine Lösung finden zu wollen. Und inzwischen bist du da so mega entspannt, ja, und lässt es wirklich, du vertraust dem Prozess. Und das
Ja.
ist was, was beim Hypnodialog so wichtig ist. Vertrau einfach darauf, dass das, was passiert, richtig ist. Auch wenn du vielleicht zwischendurch oder auch ich zwischendurch denken, okay, warum, wieso, weshalb, ja, ist im Prinzip egal. Ja, wichtig ist, dass wir wissen, es wird zur Lösung führen, warum auch immer das jetzt nötig war.
Das ist tatsächlich so. Und das Feedback, du hast ja auch in der Ausbildung uns immer schön Feedback gegeben. Und nach der allerersten Hypnose war das Feedback, naja, sehr eng noch am Coaching. Und das war es auch. Und mittlerweile habe ich halt tatsächlich gelernt, das, was du sagst, dem Prozess zu vertrauen. Und ich frage jetzt halt wirklich einfach nur neugierig nach. So, und ich sehe meinen Job als, ich suche da, wo die Stelle ist, wo derjenige oder diejenige weiterkommt. Und nicht, manchmal gebe ich was rein, eine Suggestion, dann frage ich aber, darf ich das? Und wenn ich die Erlaubnis kriege, dann gebe ich was rein, was ich meine, von draußen zu sehen. Und mal passt das und es löst was aus und mal halt nicht. Und das ist auch so was. Ich sage immer, ich bin selber dann so ein bisschen wie im Film, ne? Dann denke ich so, hä? Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? So, also irgendwie, das ist total spannend. Also ich finde jede Hypnosesitzung auch für mich gigantisch spannend, weil ich mit jeder Sitzung wieder was Neues lerne. Und das ist eben keine wie die andere. Es geht eben, da gibt es kein Schema F.
Ja, genau. Und dadurch, dass ich das erkannt habe und mich halt immer mehr von dem gelöst habe, was ich mal gelernt habe, ist ja letztendlich Hypnodialog erst entstanden, weil ich mich irgendwann getraut habe, wirklich, ja, wie sage ich immer so schön, das Klemmbrett zur Seite zu legen, ja, und mich komplett am Klienten zu orientieren. Und das ist es, was so richtig, richtig gute und vor allen Dingen auch nachhaltige Ergebnisse gebracht hat.
Ja, kann ich nur bestätigen. Jetzt bin ich aber noch ganz jung in Hypnose, aber auch das kann ich jetzt schon bestätigen aus den Calls, die ich gemacht habe, dass das halt viel, viel wertvoller ist. Und was ja auch, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ich hatte ja einen Call auch, wo dann jemand reinkam ins Zimmer und ich habe gedacht, oh nein, du hast zwar vorher gesagt, Dagmar, das macht nichts, aber ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da kam jemand rein und der Mensch hat gesagt, na, das ist jetzt gerade unpassend, bitte gehen Sie. Also Augen aufgemacht, da hingeguckt, mit dem anderen gesprochen und guckt mich an und sagt, ich bin noch voll drin, Augen zu und es ging weiter. Und ich so, krass.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn man das die ersten Mal erlebt,
Ja.
dass das wirklich krass ist und man sich das
Oh.
sehr erstmal nicht vorstellen kann, ja.
Nö. Gibt's denn auch Menschen, die zu dir kommen und so wirklich unrealistische Erwartungen haben, so nach dem Motto, oh Michaela, mach mal weg. Gibt's sowas? Und wenn ja, was wären das für Erwartungen?
Ja, ein spezielles Thema gibt es da jetzt nicht, aber es gibt eben aus dem Missverständnis heraus, dass Hypnose eben machen kann, was irgendwie kein anderer kann. Ja, dass da manchmal kommt so nach dem Motto, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass dabei, ja. Und diesen Zahn, den darf ich meinem Gegenüber dann immer erstmal ziehen. Also es hilft nichts, wenn wir hier in der Hypnose drüber sprechen, dass du keine Schokolade mehr essen willst, aber du setzt dich abends auf die Couch und haust dir die Schoki rein. Ja, dann ändert sich an deinem Gewicht nun mal nichts. Ja, also du musst mitziehen, der Klient muss mitziehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das Einverständnis da ist. Und dass wir im Vorfeld eben auch gut rausfinden, was will denn der Klient eigentlich? Also ich betone das nochmal, also was will der Klient wirklich? Ja, weil manchmal kommen sie mit einem Thema und dann sitzen wir im Vorgespräch und ich gucke so auf meine Zettel und denke so, jetzt redet er die ganze Zeit über irgendwas anderes. Okay, gut. Ja, und dann rauszukristallisieren, was ist es wirklich? Ja, und das, was sie wirklich wollen, das können wir eben mit Hypnose unterstützen und da können wir gute Veränderungen schaffen.
Aber auch da, wir installieren ja oftmals einen Anker, wir verankern irgendetwas, ein Gefühl oder irgendein Bild oder sonst was. Aber auch das will genutzt werden. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die haben gesagt, alles fein. Und dann habe ich irgendwie Woche später gefragt, und wie läuft's? Und dann hieß es, ah ja, irgendwie immer noch stressig ist ja, aber nutzt du den Anker? Nicht so. Und ist ja toll, so funktioniert es halt nicht. Es ist nicht wirklich viel, was man nach der Hypnose tun muss, aber ein bisschen was schon. Also zumindest diesen Anker. Also irgendwo dran denken oder das kann eine Handgeste sein oder, aber das ist schon das, was man dann tun sollte, damit eben sich was verändert.
Ja, ohne Eigenverantwortung geht nichts, ne? Also
Ja.
auch bei Hypnose, das ist einfach so.
Hast du denn ein Beispiel, wo jemand zu dir kam mit ganz großen Vorbehalten, also so jemand wie ich zum Beispiel am Anfang, und hinterher tatsächlich überrascht wurde, was möglich ist?
Ja, da habe ich mehrere Beispiele, obwohl die Menschen ja im Vorgespräch schon mit mir sprechen, wir da schon Vorurteile rausräumen, ich Videos gemacht habe und Audios und was die nicht alles im Vorfeld kriegen. Und trotzdem sitzen sie manchmal noch mir gegenüber und sagen, Michaela, so richtig glauben kann ich es noch nicht. Ich sage, naja, ist nicht schlimm. Ich sage, lass dich einfach überzeugen von dem, was dann passiert. Und das sind dann trotzdem, obwohl aufgeklärt wurde, was ist Hypnose, was ist es nicht, sind trotzdem noch manchmal eben diese Dinge. Das, was viele dann denken, also funktioniert es wirklich, dass ich in die Hypnose gehen kann? Ja, das ist auch was, wo viele sich mit schwer tun. Und das funktioniert eben dann, wenn die das Gefühl haben, ich in dem Fall, weil sie mir gegenüber sitzen, ich kann, was ich tue, ja, ich bin vertrauenswürdig und sie wollen sich darauf einlassen. Und wenn die Kombi da ist, dann funktioniert Hypnose in der Regel. Ja. Und überrascht worden sind auch schon genauso viele, wie skeptisch waren, ja, weil sie dann doch ja, sich wundern, was da manchmal so für Bilder, für gedankliche Vorstellungen auftauchen, was dann auch ursächlich war für das, was das, also für ihr Problem, ja, wo sie vorher nie mit gerechnet haben, dass das irgendwas damit zu tun haben könnte. Und da möchte ich aber auch gleich dazu sagen, in der Regel sind das Dinge, die scheinen aus dem Heute wie eine Kleinigkeit. Aber wenn das zum Beispiel in der Kindheit passiert ist, dass, weiß ich nicht, Mama und Papa haben sie im Einkaufszentrum verloren, ja, dann ist das für ein kleines Kind, ist das ja lebensbedrohlich quasi, ja, das fühlt sich zumindest so an. Wenn du aber heute hinguckst mit deinem jetzigen Wissen, dann denkst du, wie jetzt? Das soll es jetzt gewesen sein, ja. Aber ja, genau das hat sich so tief festgesetzt und verankert, dass es eben immer wieder getriggert wird. Und das dürfen wir lösen mit Hypnose.
Ja, ich meine, ich war ja am Anfang auch sehr skeptisch und ich hatte ja auch meine Blockade, die ich in der ersten Hypnose hatte, war eine Mauer und die war nicht wesentlich höher als Kniehöhe. So, und ich konnte aber nicht drüber springen. So, und das war auch eine Erkenntnis und ich halte mich für einen recht reflektierten Menschen, aber trotzdem habe ich in der Hypnose Sachen gelernt, die mir vorher trotz aller Reflexion einfach nicht bewusst waren. Das war so ein Aha-Erlebnis und danach haben sich ganz viele Dinge wie von alleine gelöst, wo ich gesagt habe, wie krass.
Ja, liegt einfach daran, dass unser Verstand ja begrenzt ist. Ne? Wir denken ja immer, Gott wunders, was für Verstandsmenschen wir sind, aber wir machen ja nur 5-10% von dem, was wir tun, aus dem Verstand heraus. Der Rest kommt ja vom Unterbewusstsein und da siehst du einfach auch das große Potenzial. Und da sind halt alle Erfahrungen, alle Erinnerungen, alle Trigger des Lebens quasi gespeichert. Und wir können halt drauf zugreifen, wenn wir Hypnose nutzen, um diese Verbindung herzustellen.
Mhm. Hast du einen Fall, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil er dir nochmal gezeigt hat, wie fein das Unterbewusstsein arbeitet?
Ja, jetzt muss ich überlegen, welches ich erzähle. Ich könnte mehrere erzählen. Aber eins, was mich sehr beeindruckt hat, war tatsächlich eine Rauchentwöhnung. Die Dame kam zu mir und die hat x-mal versucht aufzuhören und naja gut, jetzt nutzen wir mal Hypnose. Ja, das ist ja oft so das Letzte, was die Menschen da noch probieren. Und wir waren also in der Hypnose, haben versucht rauszufinden, was ist denn der Grund, warum raucht sie überhaupt und was kompensiert sie denn damit und so weiter und so fort. Hat uns aber nicht wirklich weitergebracht und ich dachte, naja, okay, aber irgendwo muss ja die Lösung liegen. Und plötzlich tauchte ihre Tante auf und ich dachte so, okay, was auch immer sie jetzt damit zu tun hat. Naja, ich mache die lange Geschichte mal kurz. Es hat sich dann rausgestellt, dass diese Tante irgendwann mal in ihrem Leben im Rauchen aufgehört hat, depressiv wurde und dann verstorben ist. Das ist aber passiert über mehrere Jahre, ich glaube sogar Jahrzehnte, ich bin nicht mal ganz sicher. Aber das Unterbewusstsein hat das ganz eng zusammengeschoben. Für das Unterbewusstsein war es so, ich sage jetzt einfach, Tante Erne hat mit dem Rauchen aufgehört und ist gestorben. Ja, so. Und nach der Erkenntnis hat die Klientin die Augen aufgemacht, hat gesagt, Michaela, alles klar, wir sind fertig, kann gehen. Hat nie wieder geraucht. Ja, die hatte verstanden, dass diese Connection gar nicht bestanden hat. Ja, sondern dass eben Tante Erna aus Altersgründen verstorben ist und nicht, weil sie mit dem Rauchen aufgehört hat. Ja, und dann war sofort klar, okay, Rauchen aufhören ist ja überhaupt nicht gefährlich. Ne? Und dann war es aufgelöst. Das ist krass.
Ja, irre. Ja, und das kriegst du mit der Ratio nicht hin, diese Verbindung, weil die macht ja erstmal rational gar keinen Sinn, also guckst du gar nicht in die Richtung.
Genau. Und du kriegst es eben auch mit rein suggestiver Hypnose nicht hin, ne? Hätte ich ihr erzählt, sie wird glücklicher und entspannter Nichtraucher, dann hätte das Unterbewusstsein mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, innerlich, ne? So nach dem Motto, nee, Tante Erna ist gestorben, nachdem sie aufgehört hat zu rauchen, ja. Und nur dadurch, dass wir das eben lösen konnten im Dialog, konnte sie dann auch mit dem Rauchen aufhören.
Ja, Wahnsinn. So, jetzt haben wir gehört, was alles geht und was alles möglich ist. Weshalb sind wir Hypnotiseure denn nicht automatisch alle erleuchtete Persönlichkeiten, trotz Selbsthypnose, was ja auch geht?
Weil wir auch alles Menschen sind, ne? Mit unseren eigenen Themen, wo wir uns dann auch Unterstützung und Hilfe suchen dürfen. Und das finde ich zum Beispiel auch in der Ausbildung so cool, dass in den Übungscalls, die ja auch nicht aufgezeichnet werden, eben aus Persönlichkeitsgründen, dass da auch eben persönliche Themen bearbeitet werden können, ne? Und ihr untereinander euch ja gut kennt und auch wahrscheinlich in Jahren noch aufeinander zurückgreifen könnt, so nach dem Motto, ich hab mal was. Ja, und natürlich, wir sind ja auch geprägt von bestimmten Dingen. Und selbst wenn wir noch so sehr an uns gearbeitet haben, irgendwas ist dann doch noch irgendwie da, ne? Das ist ja quasi wie eine Zwiebel. Ja, die Schalen werden zwar immer weniger und die Zwiebel immer kleiner, aber trotzdem kann ja noch was bleiben. Und in dem Moment, wo wir aus der Komfortzone wieder rausgehen, da kommen ja dann wieder neue Zwiebelschalen zum Vorschein,
Ah, ja,
ja, mit
okay.
denen wir dann vielleicht nochmal wieder arbeiten dürfen.
Okay, das heißt aber auch nicht, es ist mit einer oder zwei Hypnosen getan, sondern es kann immer mal wieder im Leben sein, dass eine Hypnose Sinn macht.
Ganz genau. Häufig ist es so, dass für ein Thema ich als reine Hypnotiseurin, ich so 3 bis 6 Termine mit einem Thema verbringe mit meinen Klienten, um das wirklich nachhaltig zu lösen und dann auch, wie du immer schön sagst, zu fixen, also dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Dass man es vielleicht mehrfach im Leben braucht.
Genau, für das eine Thema eben 3 bis 6 Termine, aber es kommt häufiger tatsächlich vor, dass dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal jemand auf mich zukommt und sagt, du Michaela, das hat ja damals gut funktioniert, aber jetzt habe ich noch das und das. Also häufig ist es wirklich so nachhaltig gelöst, dass die Menschen eben, wenn sie nochmal zu mir kommen, entweder mit neuen Themen kommen oder mir halt Menschen schicken, weil sie sie empfehlen, ne? Weil sie einfach sagen, hey, Michaela hat mir so gut weitergeholfen, geh mal hin, das könnte auch was für dich sein.
Das ist ähnlich wie beim Coaching. Also ich arbeite ja mit Führungskräften eben auch an Führungsthemen und dann haben die einmal diese Führungsthemen, die sie jetzt gerade aktuell umtreiben, aber dann kommt irgendein neues Projekt, ein Riesenveränderungsprojekt und dann brauchen sie nochmal. Und ich setze es ja ausschließlich im Führungskräfte-Coaching ein und da mache ich es eben, in der Regel habe ich auch ein Zehnerpaket Coaching mit den Führungskräften und da baue ich es dann eben ein. Wenn ich merke, da ist eine Führungskraft, die an irgendeine Hemmschwelle kommt, an eine Blockade kommt, dann baue ich es da ein, wir lösen die Blockade auf und dann gehen auch all die anderen Dinge wesentlich leichter.
Und du hattest ja die Sorge, dass die Menschen sich da schwer drauf einlassen können, ne? Was zeigt denn jetzt die Praxis, Dagmar?
Ich bin total geflasht. Ich bin total geflasht. Ich habe gedacht, Mensch, da musst du Leute riesig überreden, aber muss ich gar nicht. Das sind ganz viele Leute, die bereitwillig sagen, jo, Dagmar, das will ich machen. Und ich habe ja am Anfang die Bedenken gehabt, passt das in meinen seriösen Leadership-Kontext? Und es passt sehr gut. Und ich habe so den Eindruck im Moment, da ist ein Riesenbedarf. Und dessen war ich mir überhaupt nicht bewusst. Dessen war ich mir überhaupt nicht bewusst. Plus, ich sehe ja, was es macht. Und ich kann jetzt viel, viel schneller den Leuten noch helfen, weil ich viel schneller ans Eingemachte, wenn du so willst, gehen kann mit ihnen. Natürlich nur mit deren Erlaubnis. Und das ist für mich genau das Werkzeug, was mir noch gefehlt hat. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Bei aller Skepsis bist du jetzt eine derjenigen, die, glaube ich, am begeistertsten ist von diesem
Ja,
Tool.
wie so oft, wenn die Leute ganz kritisch sind, dreht man sie ja, wenn man es gut macht, und du hast es gut gemacht, in die größten Fans. Da sind wir bei dem Stichwort. Wo können Leute dich denn finden, wenn sie jetzt nach dieser Folge sagen, ey, über die Michaela möchte ich gern mehr erfahren?
Gibt ja zwei Möglichkeiten. Wenn jetzt die Ausbildung auch interessant ist, dann ist es die hypnodialog-akademie.de oder eben auf hypnose-mstetten.de. Das ist halt die Internetseite der Praxis, wobei Hypnose ja auch online möglich ist. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht aus dem Umfeld von Emstetten unbedingt kommen, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt.
Okay, prima. Die Links packe ich natürlich wie immer in die Shownotes. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Und ich freue mich, das, was ich bei dir lernen durfte, noch mehr in Anwendung zu bringen. Und ja, online geht sogar sehr gut.
Genau, ich danke dir und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit Hypnodialog.
Danke. Wir sehen uns ja im nächsten Call. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meinen Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.